Also in Lyon haben sich 1975, so in den Monaten vor dem Juni, Prostituierte zunehmend zusammengeschlossen. Und zwar war die Lage die, dass sie zunehmend mit Polizeischikanen zu kämpfen hatten. Und es gab auch mehrere unaufgeklärte Gewalttaten gegen Prostituierte. Und zwar waren 1972 die Stundenhotels in Lyon alle geschlossen worden, nachdem es irgendwie einen größeren Zuhälterskandal gegeben hatte, in den die Polizei auch verwickelt war. Das ist sozusagen noch die Pointe dabei. Und in der Folge mussten die auf der Straße arbeiten und sind dann ständig auch mehrmals am Tag dieselben Frauen mit Bußgeldern belegt worden für irgendwie öffentliches Anreizen zur Unzucht oder wie auch immer der Paragraph genau hieß. Und dann wurde verschärfend noch kurz vor diesem Streik wurde ein Gesetz eingeführt, dass bei wiederholten oder eine Regelung eingeführt in Lyon, dass bei wiederholten Verstößen die Frauen sogar eine kurze Gefängnisstrafe bekommen können, also von einigen Stunden oder Tagen. Aber das war dann für die nochmal so der Punkt, dass sie gesagt haben, ja, wir sind hier auch Mütter, wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder und wir machen diesen Beruf und wir werden hier permanent schikaniert, weil wir einfach nur unseren Beruf ausüben, der also gesetzlich gar nicht illegal ist, sondern legal ist. Und jetzt sollen wir dafür auch noch ins Gefängnis gehen. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen und haben zuerst mit Briefen und Petitionen irgendwie versucht, mit irgendwie der offiziellen, mit Politikern und den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Und dann haben sie irgendwann beschlossen, wir besetzen jetzt eine Kirche. Das war aber auch abgesprochen mit dem Pfarrer, der hat ihnen auch geholfen. Und dann waren das am 2. Juni, als sie das gemacht haben, waren das über 100 Frauen, die dort in den Streik getreten sind und diese Kirche besetzt haben oder sich in diese Kirche geflüchtet haben auch ein bisschen und von diesem sicheren Ort aus dann öffentlich sowohl mit der Bevölkerung als auch mit dem Präsidenten und dem Polizeipräsidenten kommuniziert haben. Und das war ein ziemlicher Erfolg, weil es eine sehr große Medienaufmerksamkeit bekommen hat, weil es das erste Mal war, dass Prostituierte sich in Form kollektiv selbst zu Wort melden und Forderungen stellen. Und das hat dann auch eine große Ausstrahlungswirkung auf andere Städte in Frankreich gehabt. Also diese Besetzung hat 10 Tage gedauert. Und in dieser Zeit haben sich auch in Marseille, in Montpellier, in Paris Prostituierte auch ähnlich kollektiv organisiert und auch teilweise Kirchen besetzt und auch ähnliche Forderungen gestellt, dass diese Bestrafung wegen, einfach weil sie einen Passanten anlächeln, aufgehoben wird. Und dann wurde das nach relativ kurzer Zeit von der Polizei geräumt und es gab auch keinen unmittelbaren gesetzlichen Erfolg, also dass sie sozusagen ihre Forderungen konnten sie nicht durchsetzen, aber es hat zur Folge gehabt, dass sich in Frankreich, aber auch in anderen europäischen Ländern in der Folge die ersten Prostituiertenorganisationen gegründet haben, die für ihre vollen Rechte als Bürgerinnen und als arbeitende Bürgerinnen gekämpft haben. Also die eben dann auch in Deutschland 1980 die erste Organisation, das war dann Hydra und dann in der Folge auch noch weitere. Aber auch in Großbritannien gab es dann schon 1975 auch die erste Hurenorganisation. Also die Bedeutung dieser Besetzung, weil es wirklich diese europaweite Bewegung angestoßen hat und das erste Mal war, dass Prostituierte oder zumindest das erste Mal in der Nachkriegszeit, dass Prostituierte in der Masse und auch wirklich selbst organisiert Forderungen gestellt haben und für ihre Rechte gekämpft haben.
Du hast jetzt schon die Begründung der Hurenbewegung angesprochen. In den 80er Jahren ist Hydra e.V. entstanden. Wie haben sich denn die Ursprünge der Hurenbewegung gestaltet und wie hat sich der Aktivismus dann mit der Zeit auch gewandelt? Und kann man, also steht die Hurenbewegung auch in Verbindung mit der sexuellen Revolution von 1968?
Also die Hurenbewegung steht auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Frauenbewegung der 70er Jahre. Also ich würde vor allem eine Linie sehen, es gab diese Kampagne Lohn für Hausarbeit und diese Bewegung, die versucht hat, weibliche Hausarbeit, weibliche Sorgearbeit und aber auch weibliche Sexualität in ehelichen Verhältnissen sozusagen als Arbeit sichtbar zu machen oder auch die Arbeitsförmigkeit dessen auch zu kritisieren, aber in diesem Zusammenhang sozusagen teils polemisch, teils realpolitisch Lohn einzufordern. Und im Zusammenhang steht zumindest in Deutschland auch stark und ich glaube in Italien auch die Hurenbewegung, weil das sozusagen dann in gewisser Hinsicht naheliegend war zu sagen, wenn, also die Prostituierten machen ja dann auch diese Art von weiblicher Arbeit, nur mit dem Unterschied, dass sie dafür schon bezahlt werden, aber dafür sind sie gesellschaftlich diskriminiert. Also sozusagen der Ursprung der Hurenbewegung, würde ich sagen, ist sehr feministisch in dem Sinne, dass man gesagt hat, eigentlich sitzen wir ja alle im selben Boot, eigentlich ist das alles eine Art von Prostitution, nur die einen werden dafür bezahlt und die anderen werden dafür nicht bezahlt, aber die, die bezahlt werden, zahlen dafür den Preis der Diskriminierung und der Ausstoßung. Sozusagen zur sexuellen Revolution würde ich jetzt keinen so direkten wenn man das wirklich so nennen will, aber sozusagen zu der 68er-Bewegung würde ich jetzt keinen so direkten Zusammenhang sehen. Aber sozusagen die Frauenbewegung hat sich ja auch ein Stück weit infolge der 68er-Bewegung auch gegründet. Und es gibt dann aber ziemlich schnell auch so eine Spaltung in der Frauenbewegung, schon in den späten 70ern, Anfang der 80er, dass sich sozusagen eine Fraktion rausbildet, die sagt, weibliche Arbeit muss besser entlohnt werden oder überhaupt entlohnt werden und muss mit bestimmten Rechten verbunden werden. Und die anderen, die sagen, das ist sozusagen dann damals die Fraktion der Emma und Alice Schwarzer gewesen, die gesagt haben, naja, durch die Bezahlung wird diese Arbeit ja nicht menschlicher und sozusagen scheinbar eigentlich eine radikalere Kritik machen, indem sie diese Warenform überhaupt kritisieren. Aber das ist dann irgendwann übergegangen in so eine sehr konservative Lesart, dass sie eigentlich gesagt haben, naja, diese ganze Hausarbeit und Prostitution, das ist sozusagen viel schlimmer. Besser wäre es, die Frauen würden sozusagen auf dem normalen männlichen Arbeitsmarkt irgendwie arbeiten, also und berufstätig sein. Und sozusagen, da ist es dann auch ein bisschen logisch, dass die Emma dann irgendwann gesagt hat, ja, Frauen müssen in die Bundeswehr, was, glaube ich, für viele in der Frauenbewegung irgendwie in den 70er Jahren noch undenkbar war, das als positive Forderung aufzustellen. Aber das sind wir schon ein bisschen vom Thema weggekommen.
Ich denke, wir können auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen auf die Diskussion innerhalb der feministischen Bewegung und wie da Prostitution diskutiert wird. Du hattest jetzt so ein bisschen zwei Aspekte genannt, die ich gerne aufgreifen will. Das eine ist, dass du die Lohn für Hausarbeit-Kampagne angesprochen hast und das andere ist, dass du die Warenförmigkeit der Sexarbeit quasi angesprochen hast und das führt uns ja auf das analytische Gefilde, wie man Sexarbeit überhaupt begreifen kann. Also man kann ja insgesamt für Lohnarbeit sagen, zugrunde liegt erstmal die Trennung von den Produktionsmitteln und dann wird sozusagen die wahre Arbeitskraft eingetauscht gegen einen Lohn. Das ist, denke ich, was Sexarbeit verbindet mit anderen Formen der Lohnarbeit, dass das so ist als eine bestimmte Dienstleistung. Wenn du da analytisch drauf bist, wie würdest du da die Sexarbeit jetzt vielleicht auch nochmal als besondere Lohnarbeit begreifen? Was ist das Besondere daran? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kommt man eigentlich schon auf eine relativ interessante Differenz wahrscheinlich, weil was bedeutet denn in Bezug auf Prostitution oder auf Sexarbeit Trennung von den Produktionsmitteln? Also erstens wird ja gar nichts produziert oder es wird vielleicht, Lust produziert, aber die Mittel hat die Frau ja selber. Also insofern ist sie davon ja nicht in dem Sinne getrennt. Und ich glaube, ich würde sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich glaube, man muss zwei Aspekte im Kopf haben dabei. Also zum einen ist es natürlich de facto so, dass Prostitution unter das kapitalistische Arbeitsregime fällt und da auch eingeordnet wird und auch ausgebeutet wird, also von Bordellbesitzern, wie auch immer. Aber das ist eigentlich, also es ist nicht im engeren Sinne kapitalistisch organisiert, also da wird ja nichts sozusagen am Fließband produziert oder irgendwie kein Mehrwert erzeugt sozusagen. Also nach Marx wäre das ja auch, also ist die Dienstleistung etwas, was das nicht unbedingt unter den Begriff produktive Arbeit fällt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Prostituierte sozusagen ist eigentlich eine Lohnarbeiterin in dem Sinne, dass sie zunächst irgendwie von Produktionsmitteln getrennt ist und sozusagen nur ihren eigenen Körper hat, um damit tätig zu werden. Und dann eben in der Prostitution, wenn sie zum Beispiel auch woanders keinen Job findet. Also deswegen kann man auch am Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft kann man feststellen, dass die Prostitution plötzlich zu einer Art Massenerscheinung wird, wie sie das vorher nicht gewesen ist. Was sozusagen sämtliche Beobachter, die sich mit Großstadt und mit diesen neuen Phänomenen irgendwie beschäftigen, denen fällt das auf und das stößt eine riesige Debatte um die Prostitution an. Um 1900 oder um 1850 fängt das schon an, die vorher so noch nicht da war. Also in Deutschland, in England ist das wahrscheinlich ein bisschen früher. Und das hat natürlich mit der Proletarisierung von breiten Schichten zu tun. Und die Prostitution wird dann offensichtlich für diese sozusagen von ihren Produktionsmitteln getrennten Frauen zur Überlebensnotwendigkeit. Also insofern sozusagen, ich sage, einerseits gibt es da diesen Unterschied nicht, weil es unter diesen Bedingungen also Arbeit ist. Andererseits sozusagen, wenn man sich das inhaltlich anguckt, also oder sozusagen so ein bisschen abstrakter den Begriff von Arbeit versucht zu fassen, gibt es, glaube ich, einen Unterschied. Also sozusagen der Unterschied zwischen Sexarbeit und anderer Arbeit ist ja sozusagen, das wird sozusagen von denen die Gegner dieser Arbeit sind ja auch so gesagt, sozusagen, das ist die einzige Arbeit, in der Sexualität in dieser direkten Form involviert ist oder verkauft wird. Und dann muss man sich fragen, was ist der Unterschied von Sexualität und anderen Tätigkeiten? Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass Sexualität eigentlich ja nicht ins Reich der Notwendigkeit mit Marx gesprochen gehört. Also es ist dadurch auch, dass sozusagen jetzt im Zuge der sexuellen Revolution der 68er und so weiter sozusagen zunehmend von jeglicher Reproduktionsnotwendigkeit irgendwie abgekoppelt ist und wirklich frei geworden ist in dem Sinne eigentlich, ist es ein bisschen seltsam, dass es trotzdem sozusagen in diesen Bereich der Arbeit und der Notwendigkeit gedrückt wird. Und das gilt wahrscheinlich auch für andere Sorgetätigkeiten, kann man sich auch überlegen, inwiefern die eigentlich sowas wie Liebesgaben sein müssten und nicht in dem Sinne Arbeit. Aber ich glaube, bei der Sexualität ist es nochmal ein bisschen deutlich, dass es eigentlich ja ein reiner Zeitvertreib, Lustgewinn für beide oder wie auch immer wie viele Beteiligte sein könnte. Während jetzt sowas wie, ich weiß nicht, Häuser bauen, selbst Haare schneiden oder, keine Ahnung, Straßenbau sozusagen tatsächlich Notwendigkeiten sind oder Tätigkeiten, die eine also Auseinandersetzung mit der Natur bedeuten, die für die menschliche Gesellschaft sozusagen notwendig sind für die Reproduktion und deswegen in gewisser Hinsicht auch im Kommunismus noch Arbeit wären. So, ich glaube, da kann man vielleicht so einen inhaltlichen Unterschied machen. Und da kann man sich dann fragen, was das für Prostitution oder Sexarbeit bedeutet.
Du hattest vorhin ja schon die radikal-feministische Position angesprochen und verschiedene sogenannte Radikal-Feministinnen wie auch Alice Schwarze fordern ein Verbot der Prostitution, wie etwa wie es das schwedische Modell vorsieht. Und Prostitution erscheint in der radikal-feministischen Position als absolute Unterdrückung der Frau und Gipfel des Patriarchats. Wie verstehst du denn die radikal-feministische Position und wie stehst du dazu?
Also ich teile diese Position nicht. Ich verstehe aber, dass die durchaus, also die hat natürlich einen Punkt, dass Prostitution natürlich patriarchal organisiert ist. Oder ich meine, patriarchal sozusagen ist auch so ein bisschen, da bin ich auch nicht so sicher, ob dieser Begriff patriarchale Gesellschaft wirklich noch so trifft, wenn man sozusagen wesentlich in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt, die eben nicht sozusagen von, wie auch immer, den mächtigen Männern wirklich beherrscht wird, sondern vom Gesetz des Kapitals. Aber abgesehen davon, auch wenn man diesen Begriff jetzt so nicht treffend findet, ist es ja sozusagen das Geschlechterverhältnis in der Prostitution so eindeutig, dass da offensichtlich etwas zu tun hat. Und ich finde diese Lesart, dass es natürlich ein Symptom in gewisser Hinsicht der Unterdrückung der Frau ist oder dass es sozusagen etwas damit zu tun hat, dass Männer Sexualität einfordern können oder ein Recht darauf haben, während Frauen dieses Recht eher nicht haben oder beziehungsweise der Part sind, die diese Sexualität dann zu liefern haben. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass diese Interpretation was dran ist. Also was mich an dieser radikal-feministischen Position am meisten stört, ist tatsächlich, und das war in ihrer Entstehung in den 70er Jahren noch nicht so, dass sie wirklich inzwischen dieses Obrigkeitsstaatliche eigentlich, also dass sie ihre Forderungen an den Staat richten, dass sie dieses Verbot fordern und dass sie tatsächlich auch, ja, also eigentlich der Polizei mit obrigkeitsstaatlichen Organen sozusagen explizit kooperieren und dazu aufrufen, dass da auch Gewalt angewendet wird oder dass das wirklich gewaltsam durchgesetzt wird als Verbot. Und dabei sozusagen tun sie einerseits so, als würde es ihnen ja nur um die zu rettenden Frauen gehen, die anders nicht gerettet werden können, weil sie eben dem Kapitalgesetz, das sagen sie meistens so nicht, sie sagen meistens irgendwie Zwang und Vergewaltigung und Menschenhandel, wo das auf eine Ebene der persönlichen Unterdrückung geschoben wird, was es sicher auch nicht nur in Einzelfällen, sondern sicherlich auch gar nicht so wenig gibt. Aber ich glaube sozusagen, der wesentliche Zwang ist ja der Zwang einfach zum Arbeiten, zum Überleben. Und dem unterliegen ja alle und nicht nur die Prostituierten. Aber sich das genauer anguckt, finde ich, dass häufig man merkt, dass ihnen diese Frauen eigentlich herzlich egal sind, weil sie, also erstens tun sie immer so, als wären das wirklich Frauen, die sozusagen so gezwungen sind, dass sie keine Alternative haben zu dem, was sie da machen und deswegen auch keinerlei Entscheidung dabei involviert ist. Und sie akzeptieren sozusagen nicht, dass Frauen und viele Frauen in der Prostitution tun das, trotzdem eine Wahl getroffen haben zwischen für Mindestlohn oder weniger irgendwie putzen und in der Prostitution arbeiten. Also zumindest diese Wahl, diese sehr geringe Wahl wird ja meistens getroffen. Also sonst wäre es ja wirklich Sklaverei und das ist dann doch nicht die Mehrheit der Prostitution. Und ja, daran gehen sie halt vollkommen vorbei. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Verbot die Probleme tatsächlich lösen wird, weil es eben Probleme des Kapitalismus sind und nicht Probleme, die man mit einem Verbot eines einzelnen Berufszweiges erreichen kann. Also ich meine, dahinter steht natürlich auch einfach die Definition oder die Überzeugung, dass Prostitution grundsätzlich Gewalt ist und nur indem sie Prostitution als Gewalt definieren, können sie auch überhaupt nur rechtfertigen, dass sie das verbieten wollen und zwar also, warum der Freier bestraft werden muss, nämlich weil er ein Gewalttäter ist. Und auch das ist sozusagen einfach zu simplifizierend. Also natürlich gibt es Gewaltverhältnisse, aber einfach sozusagen ja vollständig darunter zu subsumieren, entspricht einfach nicht der Realität. Und deswegen kann ich dem jetzt als politische Forderung nichts abgewinnen.
Und wenn also Prostitution jetzt nicht als Speerspitze des Patriarchats gesehen werden kann, könnte man überspitzt sagen, sie ist aber Speerspitze der Verdinglichung. Sexualität, die sonst als das Privateste gilt und mit Intimität und Liebe und Nähe verbunden ist, wird in der Sexarbeit zur Ware, zu etwas Dinglichem. Müsste nicht gerade der Verdinglichung des Intimsten eine Schranke zugewiesen werden?
Ja, das kann man natürlich so sehen. Ich glaube nur nicht, dass also unter bestehenden Bedingungen das besonders wirksam sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Prostitution wirklich diese Speerspitze ist. Diese Verdinglichung, die da stattfindet, also natürlich ist das ein Teil der Prostitution, aber ich denke, das wird auch zunehmend so, wenn es sozusagen wirklich arbeitsförmig organisiert ist. Also es war ja früher schon, oder es gibt es auch immer noch, dass es ja auch immer noch so Nischen gibt, wo das irgendwie, naja, auch ein Stück Freiheit beinhalten kann oder ein Stück von einer anderen Art von Sexualität, die sozusagen von der bürgerlichen Gesellschaft da abgespalten wird, die eben nicht nur mit Liebe und Reproduktion zu tun hat, also beziehungsweise traditionell gar nicht so sehr mit Liebe, sondern hauptsächlich mit Reproduktion und Ehe. Heute eher mit Liebe, aber die Sexualität hat ja auch diese andere Seite. Und diese Abspaltung ist natürlich problematisch und das ist dann auch ein Stück Verdinglichung. Ich glaube aber auch, also sozusagen auch nicht, dass man diese andere Seite jeweils, also dann die Liebe oder die Ehe, sozusagen vollkommen davon freisprechen kann, von dieser Verdinglichung. Also ich meine, Liebe ist natürlich so ein Begriff, der jetzt sehr mystifiziert und überhöht wird oder erstmal so eine gewisse Idealisierung beinhaltet. Aber wenn man sich anguckt, was heutzutage, wie heutzutage Partnerwahl und Sexualität funktioniert und diese ganzen Dating-Apps und wie da auch ein Markt geschaffen wird, glaube ich nicht, dass man sagen kann, die Prostitution ist das Einzige und die Speerspitze, wo irgendwie das Intimste kommerzialisiert wird. Und ansonsten, so, wenn wir das abschaffen, dann haben wir freie Sexualität und alle lieben sich. Und das war auch schon eine Kritik, die vor 100 Jahren sozusagen von den schlaueren Kritikern, die jetzt nicht nur die Prostitution moralisch verdammt haben, sondern auch eben die Frauenbewegung haben halt auch gleichermaßen, wie sie die Prostitution kritisiert haben, haben sie häufig auch die Ehe kritisiert, die auch unter bürgerlichen Bedingungen auch häufig von finanziellen Interessen und Erwägungen geleitet wurde und eben mitnichten diesem Ideal der Liebe genügte. Auch heute, denke ich, ist Partnerwahl, selbst wenn es nicht unbedingt Ehe sein muss, sicherlich auch von diesen Aspekten geprägt, dass man sich Gedanken macht, ja, wie kann ich denn überleben und vielleicht auch noch mehr natürlich für die Frau als für den Mann, weil ja auch immer noch Frauen weniger verdienen oder andere berufliche Chancen haben als Männer, dass natürlich dieser Versorgungsaspekt irgendwie auch eine Rolle spielt oder dieser materielle Aspekt, dass Leute irgendwie reich heiraten und so weiter. Ich glaube, das ist alles nicht frei davon.
Ich würde gerne bei einem Aspekt nochmal nachfragen, weil du gesagt hast, dass bei der Sexarbeit durchaus, dass es eine andere Seite gibt oder dass eine andere Art von Sexualität da aufscheint. Das ist ja ein Motiv, was auch in Texten, Vorträgen von dir immer mal wieder auftaucht, dass gerade bei der Sexarbeit, bei einem sehr hohen Grad an Verdinglichung, dass da was Utopisches aufscheint. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Was wäre denn das für eine Utopie oder was ist das Utopische daran?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so noch aufrechterhalten würde, also weil das ist doch ein bisschen stark. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass sozusagen in der Organisation der bürgerlichen Gesellschaft hat die Prostitution ja eine relativ, also eine institutionalisierte Rolle, obwohl sie gleichzeitig verachtet wird, stigmatisiert wird, sozusagen so ein bisschen im Untergrund gehalten wird. Sozusagen vor 100 Jahren ist so eine stehende Wendung, sozusagen die Prostitution ist ein notwendiges Übel. Also sie ist ein Übel, aber leider ist sie notwendig und deswegen müssen wir das irgendwie so, einerseits können wir es nicht ganz verschwinden lassen, aber wir können es irgendwie stark eindämmen und das sind alle möglichen Gefahren. Und ich glaube, diese Gefahren, die damit gemeint sind, natürlich sprechen die damals vor allem über Geschlechtskrankheiten und heute wird hauptsächlich über Gewalt gesprochen. Aber ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch sozusagen eine Gefahr, also eine bestimmte Gefahr, die in der Sexualität liegt, dass sie sozusagen diese Ordnung der Arbeit und die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie auch so ein bisschen bedroht. Also dass die Sexualität so ein überschießendes Moment hat, was da auch irgendwie eingehegt werden soll. Und da ist die Prostitution sozusagen einerseits vielleicht der Ort, wo das sozusagen dann vorkommt. Also früher könnte man sagen, war das tatsächlich der Ort für die nicht reproduktive Sexualität, während sie in der Ehe ja schon unter diesem Primat der Reproduktion stand, also der Fortpflanzung. Heute ist das vielleicht eher auch so ein bisschen der Ort, wo bestimmte Perversionen ausgelebt werden, die ja sich auch historisch und gesellschaftlich verändern, je nachdem, was für sozusagen psychisch auch mit den Menschen macht, dass sich bestimmte Fetischismen, bestimmte Perversionen entwickeln, die dann sozusagen dort auch auf eine bestimmte Weise ausgelebt werden können. Und gleichzeitig ist aber die Prostitution selbst natürlich auch nicht dieser freie Ort, wo diese Sexualität sozusagen wirklich frei ausgelebt wird, sondern eben auch ein verdinglichter und ökonomisch regulierter und wie auch immer sehr dystopischer Ort auch. Und dafür hat aber auch die bürgerliche Gesellschaft sozusagen immer gesorgt, also dass es in der Prostitution eben nicht schön ist. Also das konnte man zum Beispiel gut sehen in der Gesetzgebung in Deutschland vor 2002, also vor diesem Prostitutionsgesetz, war zwar Prostitution legal, aber Förderung der Prostitution war verboten. Und das bedeutete zum Beispiel, dass ein Betreiber von irgendwie einer Bar oder von einem, wie auch immer, sozusagen nicht offiziellen Bordell, das nicht so einrichten durfte, dass das irgendwie angenehm ist, weil wenn das zu angenehm ist, dann könnte das ja sozusagen dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen dort zu angenehm sind und dann wollen da alle Frauen arbeiten und dann wäre das Förderung der Prostitution sozusagen. Und diese Paradoxie durchzieht die Politik der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber der Prostitution, dass es eben auf diese notwendige Bedürfnisbefriedigung reduziert werden soll und damit auch, das ist so ein bisschen die andere Seite der Sexualität, aber die soll da sozusagen einerseits ein Ventil finden, aber andererseits eben auch, irgendwie wird sie auch unterdrückt und eingehegt und bestimmten Gesetzen unterworfen. Also ich würde wenig Real-Utopisches in der Prostitution sehen. Ich glaube, es gibt Gründe, warum sie sich ein bisschen zur Idealisierung und Romantisierung anbietet. Aber da muss man eben auch vorsichtig sein, dass man das nicht vollständig mit der Realität verwechselt, dass man sozusagen das trotzdem immer noch dialektisch betrachtet. Und dieses Utopische ist vielleicht, wenn man das denn dann da sehen will, wäre, glaube ich, am ehesten sozusagen dieses Universelle, was darin liegt. Also dass es sowas wie von der Möglichkeit von universeller Liebe irgendwie hat. Also dass der jetzt in dem Fall dann eben, und das ist ja auch schon eine Einschränkung, der männliche Kunde sozusagen mit seinen Bedürfnissen da idealerweise wirklich aufgehoben ist und nicht irgendwie Scham und nicht irgendwie Beschämung fürchten muss. Aber das ist natürlich auch eben nur die idealisierte Seite und nicht wirklich die unbedingte Realität.
Du hast ja von der Entwicklung auch der Sexarbeit gerade gesprochen und dass jetzt Sexarbeit auch als ein Ort gesehen wird, wo Perversion ausgelebt werden kann und das nicht immer so war. Wie hat sich denn Sexarbeit in den letzten Jahrzehnten verändert, also das Gewerbe wie auch das Bild von der Gesellschaft zu Sexarbeit?
Prostitution oder Sexarbeit war immer schon ein Ort, wo auch Perversion ausgelebt wurde. Ich glaube nur, dass diese Perversionen sich teilweise auch verändert haben. Aber dazu kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, welche Perversionen da jetzt sozusagen wie häufig sind und wie sich das gesellschaftlich entwickelt hat. Sie sind ja auch gesellschaftlich akzeptierter als noch vor 50 Jahren, 30 Jahren. SM-Sexualität oder sowas ist heute ja viel anerkannter und normaler als noch vor 30 Jahren, würde ich sagen. also wie sich die sozusagen das Bild der Prostitution geändert hat, ist glaube ich schon, dass ich sagen würde, dass dieser Radikalfeminismus sich da auch in der Hinsicht ein Stück weit durchgesetzt hat, dass es eben weniger als unmoralisch oder als lasterhaft gesehen wird, denn als Gewaltverhältnis. Und das hat natürlich den positiven Aspekt, dass weniger die Prostituierte im Fokus steht als der Kunde oder sozusagen, also die Prostituierte nicht mehr beschuldigt wird, irgendwie ein lasterhaftes Wesen zu sein, sondern eher als Opfer bedauert wird. Aber diese Opferposition, und darauf weist die andere Seite der Diskussion hin, also diejenigen, die das als Beruf akzeptieren und für die Rechte von Prostituierten eintreten, dass natürlich auch diese Opferposition eine Stigmatisierung beinhaltet und auch letztendlich die Frauen auch zu Objekten macht und eben nicht als Subjekte ernst nimmt. Ich war letzten Freitag auf einer Diskussionsveranstaltung von Terre des Femmes, das ist so eine große Frauenrechtsorganisation, die haben einen Abend gemacht für eine Welt ohne Prostitution, also die haben sozusagen diese abolitionistische These vertreten und wollten dafür irgendwie Propaganda machen und das war auch also teilweise ganz interessant, teilweise fand ich es ziemlich schrecklich und ich fand aber auch auffällig, dass sie das Plakat für diese Veranstaltung, da war ein Bild drauf, eine Zeichnung drauf von einer Frau, die auf dem Rücken liegt, halb nackt ist und ihr Kopf ist so wie, als würde er von der Bettkante runterfallen, so nach hinten gebeugt. Und das ist so eine Darstellung von Frauen, also das soll sozusagen ja diese ultimative Opferposition irgendwie darstellen. Eine völlig ohnmächtige Frau, aber gleichzeitig wundert man sich doch so ein bisschen, dass das eine feministische Organisation sein soll, die Frauen so darstellt, wo dieses also Opferbild, dieses die Frau ist völlig hilflos und kann überhaupt nichts tun und muss gerettet werden von außen, von uns perpetuiert wird, was ich wirklich nicht für feministisch halte.